Ja, danke mal für die Flexibilität und pardon für die Verspätung. Ich möchte Ihnen heute was über das biopsychosoziale Modell bringen, wobei meine Aufgabe ist, sozusagen die letzten zwei Bereiche, das Psychosoziale, näher zu beleuchten. Der erste Vortrag ist ausführlich über die biologische Seite gegangen. Ich möchte zwei Schmerztypen noch einmal unterscheiden, die leider ein Wort gemeinsam haben, akuter und chronischer Schmerz, aber zwei komplett verschiedene Dinge sind, aber von Patienten oft verwechselt werden. Akuter Schmerz, das ist etwas, was, wie der Name schon sagt, eben kurz andauert, wo es oft eine monokausale, darum dieser eine Pfeil, eine monokausale Ursache gibt und wo die medizinische Therapie auch sehr erfolgreich ist. Und diese medizinischen Erfolge möchten die Patienten auch für einen akuten Schmerz übertragen. Leider sind es eben zwei verschiedene Dinge und daher gelingt es nicht mehr so optimal. Beim chronischen Schmerz steht nämlich oft das Gefühlserleben, ein viel breiteres System sozusagen im Vordergrund und das rein Nozizeptive tritt oft in den Hintergrund. Man kann die komplette Ursache oft nicht mehr finden und hier ist es oft ganz wichtig, auf Wechselwirkungsmodelle zu schauen. Welche Faktoren halten den Schmerz aufrecht und welche verstärken ihn? Das heißt, es ist auch sehr wichtig, zwischen akuten und chronischen Schmerz einen Paradigmenwechsel zu vollziehen. Nicht? Also der akute Schmerz, das haben wir schon gehört, kann oft sehr gut monodisziplinär behandelt werden. Der akute Zahnschmerz, da braucht es nicht unbedingt einen Psychologen beim Zahnarzt. Aber beim chronischen Schmerz ist es ganz wichtig, dass auch eben Psy-Kompetente, wie der Professor Elias das vorher gesagt hat, auch dabei sein. Und ich möchte Ihnen hier ein paar Faktoren, welche muss man diagnostisch beachten und wo kann man auch dann letztendlich ansetzen. Schmerz ist immer ganz wichtig, also vor allem wenn man von chronischem Schmerz spricht, im Kreise von Haltungen, Überzeugungen zu sehen, im Kreise von psychologischen Stressfaktoren, von Krankheitsfaktoren und sozialen Faktoren. Und diese Dinge können wir durch verschiedene Diagnosebereiche näher ansehen. Wir können schauen, wie schaut die psychosoziale Beeinträchtigung aus? Gibt es eine Depressivität? Gibt es Ängstlichkeit, hypochondrische Ängste? Gibt es Schlafstörungen? Gibt es ein Somatisierungsverhalten? Ist eine Somatisierung da? Hat es Traumatisierungen in der Vorgeschichte gegeben, die letztendlich zu einem höheren Risiko einer Chronifizierung führen? Oder gibt es, wie wir auch schon im vorigen Vortrag gehört haben, gibt es Substanzprobleme, die man noch im Besonderen ansehen muss? Beginnen wir mit der psychosozialen Beeinträchtigung und das ist bei chronischen Schmerzpatienten auf einer breiten Ebene. Man hat früher auch von der sogenannten lavierten Depression gesprochen. Chronischer Schmerz hat ebenso ähnliche soziale Verhaltensweisen wie Depressionen. Es kommt zum sozialen Rückzug, es kommt zu Beziehungsproblemen, Funktionsbeeinträchtigungen. Der chronische Schmerz ist selbst ein Stressor, führt aber auch zu weiteren sozialen Stressoren, wie durch Krankenstände entstehende Arbeitslosigkeit, finanzielle Probleme. Es gibt dann oft Probleme mit dem sozialen Status und chronische Schmerzpatienten werden auch oft stigmatisiert, indem eben ihr Schmerz nicht so gut einfühlbar ist für viele. Es gibt hier eine einfache diagnostische Hilfsmöglichkeit, den sogenannten Pain Disability Index. Man fragt den Patienten, wie sehr er in seinen psychosozialen Faktoren beeinträchtigt ist, im Berufsleben, in der Freizeit und im Haushalt und fragt auch die Intensität ab. Und die Patienten geben implizit, haben wir gesehen, die Antwort, obwohl sie es oft bewusst gar nicht zu wissen, sagen sie, sie sind sehr stark beeinträchtigt und die Intensität ist im Verhältnis dazu oft geringer. Das heißt, wenn wir hier einen Quotienten bilden, dann steht die Disability im Vordergrund und die Intensity oft im Hintergrund. Es gibt aber auch eine Gruppe von Schmerzpatienten, die sozusagen auf diesen VHS-Skalen immer den Zehner ankreuzen und dann haben sie auch sozusagen eine ausgeglichenes Verhältnis, aber wenn sie das sehen, dann ist das auch etwas, wo oft psychosoziale Faktoren sehr oft im Vordergrund stehen. Also wenn das der Pain Disability über 1 ist oder alle Faktoren auf 10 angekreuzt sind, dann haben sie mit einer gut 80%igen Wahrscheinlichkeit einen chronischen Schmerzpatienten vor sich, bei dem psychosoziale Faktoren ganz wesentlich sind. Kommen wir zu den mehr psychischen Faktoren, und hier ist sicher ein sehr wichtiger Faktor die Depressivität, und da haben wir gesehen, dass es nicht immer diese klassischen Depressionen sind, die bei chronischen Schmerzpatienten vorkommen. Wenn man einer Population von chronischen Schmerzpatienten einen Fragebogen, den sogenannten Beck Depression Inventory, also einen Art Fieberthermometer für depressive Symptomatik vorgibt, so ist, wenn man diesen Fragebogen ausfüllt, hat man eine depressive Symptomatik, wenn ein Score über 19 erreicht wird. Das heißt noch nicht unbedingt, dass man eine volle klassische Depression erfüllt, aber momentan sind hier sehr viele depressive Symptome da, und das hat etwa ein Drittel der chronischen Schmerzpatienten. Ein Drittel hat so einen Score zwischen 10 und 9, das wird immer so als subdepressive Symptomatik im Querschnitt sehen, und ein Drittel ist überhaupt nicht depressiv, nicht? Also unter 10, das wäre sozusagen etwas, was man auch bei gesunden Patienten finden kann. Das heißt, es ist nicht diese ganz klassische Depression, die immer wieder vorkommt. Wir haben das auch selber mal untersucht und haben das nur bei einem Fünftel der chronischen Schmerzpatienten gefunden. Es ist mehr so ein Spektrum der depressiven Störungen, von subdepressiven Zustandsbildern, aber Sie sehen, zwei Drittel der chronischen Schmerzpatienten ist in diesem Spektrum zu Hause, und das war sicher auch der Grund, dass man früher auch von der sogenannten lavierten Depression gesprochen hat. Kommen wir zum nächsten Diagnosefeld, und das ist zugleich auch ein sehr wichtiges Chronifizierungsfeld, die Ängstlichkeit dieser Patienten, Angst vor Schmerzen, Angst, eine zusätzliche unentdeckte Krankheit zu haben. Die Patienten kommen oft in ein sogenanntes Doktor-Hopping, Doktor-Shopping, dass sie immer wieder Untersuchungen einfordern, weil sie eben fürchten, dass bisher noch etwas unentdeckt geblieben ist für ihre chronischen Schmerzen, und sie immer meinen, das müsste ja nozizeptiv sein, irgendwas müsste ja noch quasi kaputt sein, irgendwelche Zellen geschädigt sein, und sie sozusagen einen Teufelskreislauf der Untersuchung angehen. Und da gibt es das Angstvermeidungsmodell, wo eine Schmerzerfahrung durch katastrophisierende Informationen, negative Affektivität, mehr schmerzbezogene Ängste macht. Das führt dann zu einem Vermeidungsverhalten. Die Patienten ziehen sich zurück, haben aber zugleich eine Hypervigilanz auf diese Symptome. Das heißt also, sie nehmen sie immer mehr ins Bewusstseinsfeld, und durch diesen Rückzug und durch diese Fokussierung auf die Schmerzsymptomatik kommt es auf der einen Seite über die Aktivität zu depressiver Symptomatik, aber auch zu dieser Funktionsbeeinträchtigung, und die fördert letztendlich durch die Abnahme der Fitness wieder Schmerzerfahrungen, und es kommt eben hier zu einem sogenannten Angstvermeidungsteufelskreis. Und es ist ganz wichtig, dass die Patienten ihre Schmerzerfahrung entängstigen, dass man hier auch zeigt, dass das kein Warnsignal mehr ist, der chronische Schmerz, sondern dass das ein Fehlsignal ist und dass sie sich konfrontieren müssen. Das ist natürlich für viele Patienten ganz schwierig, weil sie haben sehr oft gehört, nicht Schmerz, das soll man möglichst vermeiden. Das stimmt natürlich für den akuten Schmerz, wenn sie sich einen Nagel in das Bein, in den Fuß eintreten, dann draufzusteigen ist sicher nicht sinnvoll. Wenn sie den Nagel herausgezogen haben, das Bein, der Fuß ist abgeheilt, dann ist es aber wichtig, wenn immer noch Schmerzen sind, zu trainieren und sich zu konfrontieren, um eine Heilung zu erreichen. Wenn man immer noch vermeidet, wird dann letztendlich das Bein atrophieren und sozusagen dieser Teufelskreis sich immer weiter fortsetzen. Das wäre sozusagen eines dieser Wechselwirkungsmodelle. Auch der Schlaf hat eine ganz wichtige Funktion in der Chronifizierung von Schmerzstörungen, und man findet bei einem sehr breiten Spektrum von Schmerzstörungen Schlafstörungen. Wir selber haben die sogenannten somatoformen Schmerzpatienten, wo psychosoziale Faktoren ganz wichtige Faktoren sind. Und da haben wir gesehen, dass 80% dieser Patienten Schlafstörungen haben. Ganz ähnliche Daten finden zum Beispiel Wolf oder Buchwald beim sogenannten Fibromyalgie-Syndrom oder Chronic-Fatigue-Syndrom, die letztendlich sehr überlappende Konstrukte zur somatoformen Schmerzstörung sind, aber auch bei immunologischen Störungen, beim Sjögren-Syndrom oder bei der rheumatoiden Arthritis sind Schlafstörungen sehr häufig und dürften wesentlichen Faktor spielen. Wenn man anschaut, chronische Schmerzpatienten im Allgemeinen, etwa wieder 2/3 dieser Schmerzpatienten haben Schlafstörungen. Auch bei gynäkologisch chronischen Schmerzen spielt das eine Rolle. Man kann hier einen Teufelskreis annehmen. Jeder weiß, wenn er mal schlecht geschlafen hat, dann hat er am nächsten Morgen mehr Schmerzen. Und wer Schmerzen hat, schläft schlecht. Das heißt, es kommt eben nicht zu diesem Erholfaktor des Schlafes und es kommt in der Folge zu einer neurohumoralen Dysregulation, die dann auch die Symptome generalisieren lässt, nicht, dass es dann auch in zusätzlichen Bereichen Schwierigkeiten gibt. Schlafstörungen sind die am wenigsten stigmatisierten psychischen Störungen und die Frage nach dem Schlaf wird aller Voraussicht nach sehr wahrheitsgemäß beantwortet. Sie können schon sehen, wenn der Patient sagt, er hat Schlafstörungen und chronische Schmerzen, dann ist er mehr beeinträchtigt, hat stärkere Schmerzen. Das heißt, diese Frage hat zugleich auch den Charakter des Einschätzens der Schweregrade seiner Funktionsbeeinträchtigung. Wir haben das einmal angeschaut, ohne Schlafstörungen, und das sehen Sie, sind die Patienten weniger beeinträchtigt, haben weniger starke Schmerzen. Kommen wir zum nächsten Faktor, der Somatisierung. Somatisierung ist ein Verhalten, wo eben psychosoziale Stressfaktoren auf der körperlichen Ebene gespürt werden und dafür medizinische Hilfe beansprucht wird. Das kennen Sie vielleicht von sich selber, wenn Sie mal stark angestrengt haben. Zu den Studenten sage ich immer, nicht, Sie lernen für eine Prüfung, haben Kopfweh und nehmen dann ein Medikament, also suchen medizinische Hilfe und schaffen die Prüfung, dann haben Sie erfolgreich somatisiert. Wenn Sie das als chronisches Verhalten machen, immer wieder Medikamente machen, die Prüfung nie schaffen, dann kriegen Sie sozusagen zuerst eine somatoforme Störung, irgendwann dann den medikamenteninduzierten Kopfschmerz, irgendwann die Gastritis und letztendlich auch weitere Folgestörungen. Und dieses Somatisierungsverhalten findet man in sehr vielen körperlichen Bereichen. Das findet man beim chronischen Kopfschmerz, den medikamenteninduzierten Kopfschmerz in der Folge schon erwähnt. Es gibt es auch im Kieferbereich, das sogenannte temporomandibuläre Schmerzsyndrom oder das chronische Peitschenschlagsyndrom, Reizdarmsyndrom, chronischer Unterbauchschmerz, die sogenannte Fibromyalgie oder für den Mann die abakterielle Prostatitis, also wo auch eben der Urologe häufig nichts findet, aber psychosoziale Faktoren an der Chronifizierung da sind. Und diese Liste kann man noch für verschiedene Fachgebiete erweitern, aber diese Somatisierungsdiagnosen findet man in einem breiten Feld der Medizin. Traumatisierung. Es ist sehr wichtig, den Patienten zu fragen, ob er schon traumatische Erlebnisse hat. Und wir haben das einmal verglichen bei sogenannten autochthonen Österreichern und Migranten, die inzwischen auch schon Österreicher sind und die haben sehr häufig posttraumatische Belastungsstörungen und Sie sehen, dass das eigentlich eines der großen Unterscheidungskriterien ist. Wir haben eben chronische Schmerzpatienten verglichen und gesehen, dass eben gerade wenn Migranten da sind, sehr häufig posttraumatische Belastungsstörungen. Das können Kriegserfahrungen sein, sind aber auch sehr häufig Autounfälle durch die häufigen Reisen. Und das erhöht dann auch natürlich die affektiven Störungen. Schwere posttraumatische Belastungsstörungen führen eben in der Folge häufig auch zu depressiven Störungen. Und nicht zuletzt die Substanzprobleme, ein sehr wichtiges Feld. Chronische Schmerzpatienten haben etwa doppelt so häufig Substanzprobleme wie die Durchschnittsbevölkerung. Das heißt, es ist sehr wichtig, auch diesen Bereich zu adressieren, nicht nur sekundär, sondern auch primär. Man weiß auch, dass zum Beispiel Nikotinabusus, Nikotinabhängigkeit auch die Prävalenz von chronischen Schmerzen fördert. Und da gibt es auch einige Modelle dazu oder auch die Dauereinnahme von Beruhigungsmitteln zu einer Chronifizierung von Schmerzen führen kann. Das heißt, es ist auch etwas sehr Wichtiges, was Sie mit dem Patienten besprechen müssen und auch in einer entsprechenden Therapie zuführen sollten. Ich möchte zum Schluss kommen und zusammenfassen. Es ist also sehr wichtig, beim chronischen Schmerz nicht nur das nozizeptive System, also sozusagen den Schmerz als rein sensorische Erfahrung zu betrachten. Wir alle wissen, dass Schmerz immer etwas Sensorisches und Emotionales ist. Nicht jeder, der sich einmal mit dem Hammer auf den Daumen geschlagen hat, weiß, dass das nicht nur etwas rein nozizeptives ist, sondern er auch emotional meist ergriffen ist. Und diese emotionale Komponente nimmt beim chronischen Schmerz einfach zu. Und von der medizinischen Seite ist es sehr wichtig, wie ich schon erwähnt habe, auf die psychosoziale Beeinträchtigung zu achten und einige psychiatrische Dimensionen in die Diagnostik mit einzunehmen. Depressivität, Ängstlichkeit, Schlafstörungen, Somatisierungsstörung, Traumatisierung und Substanzprobleme. Danke für die Aufmerksamkeit.